das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Eine Vollbremsung ist es nicht, aber ein Fuß vom Gas nehmen ist es schon, zumindest etwas. Nachdem so manches bereits durchgesickert war, stellte die EU-Kommission heute ihre neuen Pläne für das Verbrenner aus ganz offiziell vor. Einst hatte sie den Green Deal für die Europäische Union vorgelegt. Nun weicht sie auch auf Drängen der Bundesregierung vom ursprünglichen Kurs ab. Der hatte bis 2035 bei Neuwagen eine 100% Reduzierung von klimaschädlichem CO2 vorgesehen. Stattdessen sollen es nun nur noch 90% sein. Ein Spielraum also von 10%, aber mit Bedingungen, wie etwa dem Einsatz von grünem Stahl oder von E-Fuels. Der ersehnte Lockerungsschritt, der den stotternden Motor etwa der deutschen Autohersteller wieder in Gang bringen könnte? Oder schreitet die E-Mobilität sowieso unbeeindruckt voran? Christian Feld berichtet.
Wenn Geoffrey Renz in Brüssel Pakete ausfährt, dann tut er das in einem Elektroauto. Und zwar immer. Sein Arbeitgeber B-Post ist ein belgisches Post- und Logistikunternehmen. Und das ist stolz darauf, dass Brüssel die erste europäische Hauptstadt ist, in der Päckchen vollständig CO2-frei ausgeliefert werden. Für den Umstieg gibt es steuerliche Anreize vom Staat, das Unternehmen zufrieden. Der Hauptvorteil ist natürlich die Wirkung auf die Umwelt, dass wir die Emission verringern. Ein anderer großer Vorteil, seit diesem Jahr sehen wir, dass uns ein Dieselvan mehr kostet als ein Elektrovan. B-Post ist ein Beispiel ganz nach dem Geschmack der EU-Kommission. Die will vorantreiben, dass größere Unternehmen in der EU ihren Fuhrpark möglichst auf E-Fahrzeuge umstellen. Ein Teil des umfassenden Autopaketes heute präsentiert in Straßburg. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Zukunft hat der Verbrenner noch in der EU? 4 Kommissare, die Kommissionspräsidentin ist nicht dabei. Für Fragen kaum Zeit. Die Botschaft, die sie senden wollen, nein, wir schrauben die Klimaziele nicht zurück. Wir halten Kurs bei unserem Klimaziel einer emissionsfreien Mobilität, aber wir führen mehr Flexibilität für die Autoproduzenten ein, damit sie die Ziele möglichst kostensparend erreichen können. Der CO2-Ausstoß von Neuwagen sollte eigentlich bis 2035 um 100%, also komplett reduziert werden. Jetzt beschlossen nur 90% weniger. Bedeutet, Hybridfahrzeuge und Range Extender, also E-Autos mit kleinem Verbrennermotor und sogar klassische Verbrenner, dürfen dann weiter zugelassen werden. Ausgeglichen werden soll das durch die Nutzung von sogenanntem grünen Stahl und alternativen Kraftstoffen. Bei der klassischen Stahlproduktion entsteht viel CO2. Das ist beim grünen Stahl anders, nur größere Kapazitäten sind noch im Aufbau. Das dauert noch Jahre, sagt der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss. Grundsätzlich nennt er die Kommissionsvorschläge zum Verbrenner ein fatales Signal.
Die Gleichung ist, Verbrenner dürfen bis in alle Ewigkeit weiterfahren, wenn sie grünen Stahl verbauen. Und diese Gleichung ist schlecht fürs Klima, sie ist aber auch schlecht für die Industrie. Denn gerade die Automobilindustrie, die braucht eine Orientierung. Wir wissen, dass Elektromobilität die Zukunft ist. Und das Signal ist, dass es uns egal, wir gehen zurück.
Ein guter Tag für den Verbrenner und für die Hersteller. Naja, der Deutsche Branchenverband VDA kritisiert vielfältige neue Hürden und die Zugeständnisse gingen nicht weit genug. Noch einmal zu B-Post in Belgien. Hier heißt es, E-Mobilität sei gut fürs Geschäft. Unsere Kunden sind die Zalandos und Amazons dieser Welt und die suchen verzweifelt nach Wegen, ihre Emissionen zu reduzieren. Wir sind dabei wichtig und wollen bevorzugter Partner bleiben. Elektrisch, Verbrenner, eine Diskussion, die längst nicht beendet ist.
Und über die Pläne der EU-Kommission, das Verbrenner aus aufzuweichen, habe ich mit einem gesprochen, der mit darüber abstimmen wird. René Repasi, Abgeordneter im Europäischen Parlament für die SPD. Und dort ist er Vorsitzender der deutschen Gruppe in der Fraktion der Sozialdemokraten S&D. Guten Abend, Herr Repasi.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Bundeskanzler Merz begrüßt die Vorschläge, das Verbrenner aus für 2035 aufzuweichen. Sie auch?
Ja, wir begrüßen die Vorschläge auch. Es gibt viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Angst um ihre Arbeitsplätze hatten angesichts den Unsicherheiten rund um das Verbrenner aus. Da schaffen wir jetzt Klarheit, dass es weitergeht, ohne dabei bei der Ambition im Klimaschutz nachzulassen. Insoweit begrüßen wir die Vorschläge.
Aber bringt diese geplante Flexibilität jetzt und diese Technologieoffenheit ja wirklich auch mehr Innovation und rettet Arbeitsplätze? Oder ist das nicht nur einem Funken Hoffnung, der vielleicht gar nicht aufgeht?
Wir sind in einer Situation, bei der man klar sagen muss, Elektromobilität, das ist die Zukunft. Auch 2035 wird es in Deutschland deutlich mehr Elektroautos geben, als das heute der Fall ist. Die Schwierigkeit war immer, haben wir 2035 überall nur noch Elektroautos bei den Neuzulassungen? Da haben wir jetzt gesagt, wir brauchen mehr Flexibilität. Das ist jetzt geschaffen worden, indem man in einer Übergangszeit den Verbrenner in Teilen noch zulässt. Er muss sehr wohl noch kompensiert werden. Und insoweit schützt das schon die Arbeitsplätze. Aber klar ist, am Ambitionsniveau darf man nicht rütteln. Wir müssen weiter in Elektroladeinfrastruktur investieren und auch die Unternehmen müssen ihren Weg zur Elektromobilität fortführen.
Ja, Stichwort Erwartungen und Innovationsdruck. Denn Umweltverbände sind entsetzt. Sind diese Kompensationsmechanismen, die da eingeführt werden sollen, etwa grüner Stahl oder Biosprit, wovon es ja überhaupt nicht genügend gibt, überhaupt, da nicht eine Art klimapolitische Mogelpackung?
Wir müssen hier klar festhalten, dass wir an den Klimazielen hier festhalten wollen. Da müssen wir im Detail schauen, wie das tatsächlich ausgebaut ist. Wir haben den grünen Stahl drin, wir haben in der Tat auch die anderen Kraftstoffe drin. Wir müssen auch sehen, tanken wird teurer werden. Und das wird einer der Punkte sein, wieso auch Bürgerinnen und Bürger sich verstärkt auf die Elektromobilität umsteigen werden. Insoweit haben wir Vertrauen darauf, dass der Markt das richtige Ergebnis produziert. Das habe ich. Und deswegen denke ich, dass das der richtige Weg ist. Aber natürlich ist klar, dass wir allein mit Kompensation den Klimaschutz nicht erreichen werden.
Aber wenn Sie sagen, der richtige Weg ist sowieso die Elektromobilität, warum überhaupt das Ganze dann?
Wir machen das Ganze, weil die Unternehmen mit dem starren Ziel 2035 Schwierigkeiten haben, umzugehen. Wir haben andere Technologien, die den Verbrenner mit elektrischen Innovationen kombinieren, wie etwa den Hybriden oder den sogenannten Range Extender, wo man länger fahren darf. Da muss man die Möglichkeit ergeben, dass man da auch tatsächlich produzieren kann, dass man hier mit in Deutschland hergestellten grünen Stahl die Autos auch herstellt, sodass Arbeitsplätze in Deutschland auch gehalten werden können. Und das ist die Chance, die wir damit haben und die wir ergreifen müssen.
Aber gerade die Industrie, die ja vor allem Planungssicherheit braucht, die beginnt doch jetzt ein Jahrzehnt auch der Unsicherheit. Denn wer garantiert, dass das nicht die letzte Aufweichung gewesen sein könnte?
Wir hätten eine Situation der Unsicherheit, wenn die Industrie das insoweit fehlinterpretieren würde, dass man mit dem Verbrenner tatsächlich auch zukünftig über Jahrzehnte hinweg Gewinne machen kann. Das halte ich für ausgeschlossen. Wir sehen den globalen Trend hin zur Elektromobilität. Das machen auch die deutschen Autobauer, das machen auch die europäischen Autobauer. Insoweit müssen sie auf ihrem Weg weiter bleiben und dann stellt sich das Problem nicht. Man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und das ist auch nicht das Signal, was man hier gibt. Man sagt nur, dass wir den Weg erleichtern möchten, aber vom Weg abgehen kann man dadurch nicht.
Sie sagen es, denn es ist ja kein grundsätzlicher Paradigmenwechsel. Diese E-Mobilität als Hauptstraße, wie Sie sagen, bleibt die führende Zukunftstechnologie. Aber nochmal dann die Frage, ist diese Lockerung also für die Autohersteller einerseits zum Leben zu wenig, aber zum Sterben zu viel?
Da sind die Autohersteller in der besseren Position, das beurteilen zu können. Was wir zurückgespiegelt bekommen haben in dieser Diskussion von Betriebsrätinnen und Betriebsräten, aber auch von Unternehmenschefs, ist, dass das 2035, das scharfe 2035-Ziel, ist in Teilen nicht erreichbar und dass man genügend Anstrengungen hat, um den Weg zur Elektromobilität zu gehen und dass man deswegen hier Erleichterungen braucht, die auch tatsächlich jetzt hier geschaffen worden sind. Wir dürfen eins nicht vergessen, der Planet erhitzt sich weiterhin, auch die Mobilität muss dazu ihren Beitrag leisten und den bringen wir, indem wir hier jetzt Arbeitsplatzschutz mit Klimaschutz kombinieren suchen und in diesem Weg glaube ich, dass die Kommission einen richtigen Mittelweg gefunden hat.
Ja, das Problem bei Mittelwegen ist nur halt oft das, was Kritiker auch befürchten, dass da auch eine gigantische Bürokratie, um den Kompromiss zu finden, auch aufgeblasen wird, weil jetzt genau die Menge von eingebautem grünen Stahl oder der Einsatz von alternativen Antriebsflüssigkeiten vorgerechnet nachgewiesen werden muss, all das. Ist das nicht ein gewaltiger Bremshebel dann trotz allem?
Das ist ein Bremshebel, wenn man in diesen Verbrennertechnologien tatsächlich die Zukunft sieht, auf die man bauen möchte. Wir haben hier ganz klar ein System, das deutlich macht, dass die Elektromobilität uns vor all dieser Bürokratie schützen würde. Gleichzeitig aber haben wir diese Kompensationsquoten, die da vorgerechnet sind, die 7 und die 3%, von denen da spricht. Das ist ja nicht pro Auto gemacht, sondern das ist etwas, was man in der gesamten Produktion nachweisen muss. Und das ist durchaus machbar.
Noch ist es aber nur ein Vorschlag der Kommission. Jetzt müssen Parlament, die Mitgliedsländer und so weiter zustimmen. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Haltungen in der EU zu diesem Vorschlag. Also wird das so kommen oder verändert sich da noch was?
Naja, es gilt das alte Gesetz, dass ein Gesetzvorschlag in das Verfahren nie so rauskommt, wie es reingegeben worden ist. Insoweit müssen wir auch hier erwarten, dass am Ende des Tages etwas anderes drinnen stehen wird, als es die Kommission vorgeschlagen hat. Das ist das Verfahren, das jetzt startet. Von unserer Seite aus, von der sozialdemokratischen Seite aus, ist klar, wir wollen diesen Weg beschreiten. Wir wollen klar machen, dass wir am Ende des Tages ein Ergebnis haben, das Elektromobilität bezahlbar macht, das Arbeitsplätze schützt, aber gleichzeitig das Klimaschutzniveau weiterhin erreichen kann. Und da werden wir bei den Diskussionen uns intensiv mit einbringen und die entsprechenden Mehrheiten suchen.
Herr Repasi, dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Soll es beim bisher geplanten Verbrenner ausbleiben oder soll es gelockert werden? Pro und Contra argumentieren jetzt Oliver Sallet und Claudia Reiser. Oliver Sallet vom Hessischen Rundfunk ist gegen ein grundsätzliches Verbrenner aus. Claudia Reiser vom Mitteldeutschen Rundfunk ist dafür.
Ich halte das Aus vom sogenannten Verbrenner aus für einen gefährlichen Kurswechsel. Auf dem Papier stehen nun 90% statt 100% CO2-Reduktion. Das klingt nach wenig Unterschied, doch es bedeutet, Hybride mit Batterie und Verbrennungsmotor bleiben erlaubt. Und Studien zeigen, diese fahren im Alltag viel seltener elektrisch als offiziell angenommen. So stoßen wir auch nach 2035 deutlich mehr Treibhausgase aus, als die heute präsentierte Regelung vorgaukelt. Für einen Sieg der Autolobby geben wir Klimaziele auf. Besonders bitter, den deutschen Autobauern hilft dieser Etappensieg langfristig wohl kaum, im Gegenteil. Ökonomen warnen, wer jetzt noch an fossiler Technik festhält, verliert den Anschluss. Zudem ist der heutige Vorstoß auch ein fatales Signal an die Wirtschaft, denn Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Sie können neue Technologien entwickeln und Produktionsketten umbauen. Was sie aber nicht können, sich auf eine Politik verlassen, die heute das eine verspricht und morgen das Gegenteil beschließt. Auch so kann man den internationalen Klimaschutz immer weiter schwächen.
Um eins klarzustellen, die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Und das ist keine grüne Ideologie, sondern technologischer und ökonomischer Konsens. Und ich sage Ihnen das auch als jemand, der selbst ein E-Auto fährt. Und trotzdem finde ich es richtig, dass die EU-Kommission nun eine Abkehr vom Verbrenner aus vorschlägt. Denn am Ende war es doch vor allem eine Scheindebatte. Ob wir bei der CO2-Reduktion bei 90% oder 100% landen, das macht global kaum einen Unterschied. Entscheidend ist, wie der Übergang gestaltet wird. Die Wirtschaft braucht in einer Phase tiefgreifender Deindustrialisierung keine zusätzlichen Hürden. Aufgabe der Politik ist es, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, nicht Technologien per Gesetz aus dem Markt zu drängen. Und noch etwas. Die deutsche Autoindustrie verkauft den Großteil ihrer Fahrzeuge außerhalb Europas. Aber nicht alle Märkte werden im gleichen Tempo elektrifizieren. Wer das ignoriert, schwächt eine Schlüsselindustrie, von der Hunderttausende Arbeitsplätze abhängen. Der Verbrenner wird so oder so zur Nischentechnologie werden, getrieben durch Markt und Innovation. Jetzt kommt es darauf an, dass die Hersteller bessere und bezahlbare E-Autos entwickeln und dass die Politik dort liefert, wo sie wirklich gefragt ist, bei Infrastruktur und Strompreisen zum Beispiel und nicht bei Verboten.
Die Meinungen von Oliver Sallet und Claudia Reiser. Das Bemühen, das kann man ihnen nicht absprechen. Die Europäer hatten auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz mal wieder fast alles aufgefahren, was Rang und Namen hatte, um im Kanzleramt die amerikanische Delegation und den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Doch im Ringen um einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden im russischen Krieg gegen die Ukraine hat sich ja schon oft gezeigt, dass sie sich zwar einig sein mögen, doch was ist das wert, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin nicht mitgeht? Die heutigen Reaktionen auf den gestrigen Ukraine-Gipfel in Berlin fasst Demian von Osten zusammen.
Der ukrainische Präsident Selenskyj, heute in den Niederlanden unterwegs. Gründung einer internationalen Kommission, die künftig über Reparationszahlungen für die Ukraine entscheiden soll. Es ist extrem wichtig, dass die Ukrainer irgendwann sagen können, Russland muss wirklich die Verantwortung für das übernehmen, was es getan hat. Für den Krieg, für die Tötungen, für das ganze Leid. Zu den Vereinbarungen von gestern nur vorsichtige Worte von Selenskyj. Zu vage sind sie bislang formuliert. Europäische Staats- und Regierungschefs sowie die USA hatten der Ukraine weitreichende Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt. In dem Dokument ist auch die Rede von einer möglichen von Europa geführten multinationalen Truppe. Im Deutschen Bundestag heute bei den Regierungsfraktionen großes Lob für das Engagement des Bundeskanzlers, Zurückhaltung aber bei der Frage, ob auch die Bundeswehr beteiligt werden sollte.
Die Frage einer multinationalen Friedenstruppe stellt sich erst, wenn es tatsächlich Frieden gibt, wenn überhaupt ein Waffenstillstand absehbar ist, ob der möglich ist, das entscheidet sich in Moskau.
Wir schließen nichts aus, aber der Einsatz von Truppen kommt sehr darauf an, in welchem Setting er stattfindet, in welchem Umfeld, in welchen Aufgabenbereichen.
Kritik kommt von der oppositionellen AfD, in der es viel Verständnis für Russland gibt.
Friedrich Merz ist ein Kanzler für den Ukraine-Krieg und nicht für den Wohlstand in Deutschland. Gestern sahen wir wieder, Merz' tiefe Gefühle gelten Volodymyr Zelensky. Wenn der Machthaber der Ukraine auf Battletour geht, kommen dem Kanzler die Tränen.
Eine Anspielung auf diese Szene, als Merz bei der Erwähnung der täglichen russischen Luftangriffe auf ukrainische Zivilisten fast die Tränen kamen. Heute verteidigt der Kanzler im ZDF noch einmal die Ergebnisse als Erfolg.
Wir sind gestern doch einen deutlichen Schritt weitergekommen, und zwar im Hinblick auf die Bereitschaft der Amerikaner, mit den Europäern zusammen nach einem Waffenstillstand Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben.
Das ist neu.
Das ist neu. Wir haben sogar über Artikel 5 ähnliche Sicherheitsgarantien gesprochen. Also Artikel 5 ist der NATO-Vertrag.
Experten weisen darauf hin, dass sich Russland bislang nicht kompromissbereit zeige. Aber
ein Ergebnis hat dieser Gipfel in dem Sinne gebracht, dass die Europäer und Amerikaner ein bisschen näher zusammengerückt sind und dass Moskau fürchten muss, dass die Amerikaner möglicherweise doch noch nicht so sicher auf ihrer Seite stehen.
Nach dem Gipfel im Kanzleramt werden nun wohl die US-Vermittler den Kontakt nach Moskau suchen. Frieden in die Ukraine bringen, das dürfte weiter eine zähe und äußerst schwierige Mission bleiben.
Und dazu Ina Ruck aus unserem Studio in Moskau. Ina, es bleibt also dabei, wenig Bewegung auf russischer Seite, den Verhandlungsfaden irgendwie aufgreifen zu wollen?
Naja, hier sagt man, man müsse das Papier, das da besprochen worden sei, erst mal lesen, bevor man es kommentieren könne. Das ist ja vielleicht verständlich auch. Allerdings hat man hier drei Punkte heute schon mal wiederholt. Drei Positionen, auf denen Russland beharrt. Das hat man sehr vehement getan, klingt also nicht sehr entgegenkommend. Man hat gesagt, Putins Sprecher war das, eine Waffenruhe komme nicht in Frage. Russland wolle eine endgültige Friedenslösung und eine Waffenruhe sei da nur den Ukrainern förderlich, weil sie sich dort in der Zeit vielleicht erholen und besser bewaffnen könnten. Man hat sich gegen Gebietskonzessionen oder Gebietszugeständnisse ganz klar nochmal ausgesprochen. Und man hat natürlich auch gesagt, keine NATO-Soldaten auf ukrainischem Gebiet. Das werde man unter keinen Umständen zulassen. Das ist also schon mal die Vorlage aus Russland. Und jetzt muss man sehen, was damit weiter passiert.
Das ist dann genau die Frage, die sich dann alle stellen. Wie stellt sich Moskau das denn vor, wie das jetzt weitergehen soll?
Ich glaube, dass die hier erstmal sehr überrascht waren, dass es dann doch, wie es ja heißt, eine fast 90-prozentige Einigung gibt auf der Seite des Westens, also Amerikaner, Europäer und Ukrainer. Man hatte hier geglaubt, dass man Trump an seiner Seite hat. Nach den letzten Verhandlungsrunden hier in Moskau wirkte das ja auch tatsächlich so. Nun ist offenbar wieder alles anders. Da ist man sicherlich überrascht. Man versteht aber gleichzeitig auch, dass da jetzt was kommen muss von Russland. Man versteht, dass der Ball jetzt hier im Feld ist, dass also Russland irgendeine Form von Reaktion zeigen muss. Ein ganz plumpes Nein, ein Niet würde sicher sie vor Trump nicht gut dastehen lassen. Ich glaube, dessen ist man sich hier sehr bewusst und man hat wahrscheinlich noch keine Linie gefunden, auch deshalb das lange Schweigen.
Ina, vielen Dank für die Einschätzungen aus Moskau.
Gerne.
Die georgische Journalistin Msia Amaglobeli konnte ihre Auszeichnung heute selbst nicht entgegennehmen, denn sie ist in Haft. Genau wie ihr belarussischer Kollege Andrzej Poczobut. Das Europäische Parlament hat beide heute mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit geehrt. Stellvertretend für die beiden Inhaftierten nahmen Poczobuts Tochter und eine Kollegin von Amaglobeli den mit 50.000 Euro dotierten Preis entgegen. Das Europaparlament forderte die Freilassung der Preisträger. Amaglobeli steht in ihrer Heimat für den Widerstand gegen die prorussische Regierung. Aus Georgien berichtet Silke Dittrich.
Hier sitzt sie in Haft. Msia Amaglobeli. Es gibt kaum Bilder von ihr. Die Journalistin hat vor allem im Hintergrund investigativ recherchiert. Darunter viel über Korruption und Gewalt bei der georgischen Polizei. Ihre Familie wohnt fast 5 Autostunden entfernt am Schwarzen Meer in der Hafenstadt Batumi. Ihr Leben lang habe sich Msia Amaglobeli für Gerechtigkeit eingesetzt. Meine Tante sagte immer, es ist mein Vermächtnis an die junge Generation, für euch zu kämpfen, damit ihr frei eure Meinung sagen könnt. Januar 2025. Msia Amaglobeli auf einer Demonstration gegen die Regierung. Im Gerangel ohrfeigt sie einen Polizisten. Und zwar ausgerechnet den, gegen den sie zuvor schon recherchiert hatte, wegen Gewaltvorwürfen. Vor Gericht sagt sie aus, dass der Polizist sie beleidigt und bespuckt habe. Das Urteil, sie muss 2 Jahre in Haft. Die Journalistin hat 2 unabhängige und investigative Zeitungen gegründet, die heute online publizieren. Ihre Kolleginnen und Kollegen machen weiter, auch wenn es immer schwieriger wird für sie. Wir Journalisten stehen vor vielen Herausforderungen, gerade bei den Demonstrationen. Aber keiner geht den Sachen nach. Polizisten mit und ohne Masken schlagen Journalisten, aber niemand reagiert. Es herrscht ein äußerst feindseliges Klima. Gezielte Angriffe auf die Pressefreiheit in Georgien, sagt Reporter ohne Grenzen. Die Regierung weist das im staatlichen TV-Sender weit von sich. Was den Fall Msia Amaglobeli angeht, sie ist kein Opfer. Sie führte einen speziellen Befehl aus, als sie den Polizisten beleidigte. Ihre Aufgabe war es, die Polizei zu verunglimpfen und deren Würde zu beleidigen. Kritische Stimmen, so die Regierung, seien aus dem westlichen Ausland finanziert. Dagegen gibt es nun neue Gesetze nach russischem Vorbild. Das Ziel, gemeinnützige Medien und Nichtregierungsorganisationen auszutrocknen.
Wir erleben in sehr kurzer Zeit eigentlich die Rückabwicklung der Dinge, die die georgische Demokratie in den letzten 20 Jahren erreicht hat. Die Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen, die Unabhängigkeit der Gerichte, das vitale Umfeld der Zivilgesellschaft.
Seit mehr als einem Jahr gehen Menschen in Georgien jeden Abend auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Immer dabei der Bruder der Journalistin Amaglobeli. Wir sind hier, weil wir wollen, dass Georgien ein demokratisches und freies Land ist. Mit Meinungs- und Pressefreiheit. Und ohne politische Gefangene. Hoffnung darauf, dass seine Schwester bald wieder mit ihm protestieren kann, hat er allerdings nicht.
Es gibt wohl kaum eine undankbarere Stadt, um zu bauen, als Italiens Hauptstadt Rom. Denn wo auch immer man einen Spatenstich setzt oder ein Bagger anfängt auszuheben, läuft man Gefahr, auf archäologische Funde oder unentdeckte Schätze der Antike zu stoßen. Was fast immer dann erstmal einen sofortigen Baustopp zur Folge hat, so lange, bis Archäologinnen und Historiker auf den Spuren des Römischen Reiches wieder grünes Licht zum Weitermachen geben. Kein Wunder also, dass es mehr als 10 Jahre gedauert hat, 2 neue U-Bahn-Stationen zu bauen. Die sollen helfen, die ewigen Staus in der ewigen Stadt zu reduzieren. Nun wurden sie eröffnet, antiker Funde inklusive. Tilman Kleinjung.
Eine neue U-Bahn-Station. Was in anderen Großstädten eine Randnotiz wäre, wird in dieser Stadt zur großen Nachricht. Denn die Haltestelle liegt im Herzen des antiken Rom, neben dem Kolosseum, unter dem Forum Romanum. Wer hier anfängt, in der Erde zu graben, stößt mit Sicherheit auf Antikes. Wir verbinden ein großartiges Stück Rom im Zentrum mit der Peripherie im Osten und wir schenken der Welt und den Römern wunderbare Orte der Kultur. Die neue Metrostation am Kolosseum ist gleichzeitig ein Museum. Was Ingenieure und Archäologinnen bei den Bauarbeiten ausgegraben haben, wird ausgestellt. Zum Beispiel ein kleines privates Thermalbad. Lange galt der Denkmalschutz als größter Bremser bei dem Ausbau der römischen U-Bahn. Mit dem heutigen Tag scheint der ewige Gegensatz zwischen Denkmalschutz auf der einen und moderner Stadtentwicklung auf der anderen Seite aufgehoben. Man spricht vom Modell Rom. Die archäologischen Schichten wurden nur dort freigelegt, wo die Haltestellen entstehen. Die Tunnel selbst verlaufen tief darunter und wurden weit unter der Oberfläche gebaut, meist in etwa 35 Metern Tiefe, in manchen Fällen sogar bis zu 50 Metern. Die U-Bahn in Rom hat eine vergleichsweise junge Geschichte. 1955 wurde eine erste Linie eingeweiht. Was damals als Geburtsstunde eines großen Metronetzes gefeiert wurde, zählt bis heute gerade einmal 3 Linien. Über die Linie C sind bisher die Stadtteile im Osten angebunden. Heute wurde sie bis zum Forum Romanum erweitert. In Zukunft soll die U-Bahn die Stadtmitte und den Petersdom auf der anderen Tiberseite verbinden. Es wurde auch Zeit. Jetzt sind verschiedene Außenbezirke an das Zentrum angebunden, das heißt weniger Autos. Eine super Sache. Endlich haben wir es geschafft, nach 10 Jahren. Frohe Weihnachten. Römer und Touristen kommen gerade aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es ist Heiliges Jahr in Rom und die Stadt erlebt einen Modernisierungsschub. Auch dank der Mittel aus dem Europäischen Wiederaufbaufonds. So ist der Platz vor der Engelsburg vom Autoverkehr befreit und zur Fußgängerzone geworden.
Gut, letztes Jahr war Rom eine komplette Baustelle. Nachdem man die Baustellen alle abgebaut hat, hat man die Schönheit gesehen. Ne? Also wird sehr, sehr viel gemacht. Ich bin sehr positiv überrascht.
Das nächste Heilige Jahr wird 2033 gefeiert. Bis dahin soll die nächste U-Bahn-Station fertig sein. Das ist die Zeitrechnung in der ewigen Stadt.
Und damit zu dir, Julia, und weitere Nachrichten des heutigen Tages.
Nach dem Terroranschlag auf eine jüdische Feier in der australischen Metropole Sydney machen die Ermittlungen Fortschritte. Premierminister Albanese sagte, die beiden Täter seien möglicherweise von der Terrororganisation Islamischer Staat beeinflusst gewesen. Medienberichten zufolge gibt es den Verdacht, dass sie ein IS-Ausbildungslager auf den Philippinen besucht hatten. Die Angreifer töteten am Sonntag am Bondi Beach 15 Menschen, 40 wurden verletzt. Wegen möglicher Anschlagspläne ist am Freitag in Magdeburg ein 21-jähriger Mann festgesetzt worden. Nun soll er möglichst schnell abgeschoben werden. Aktuell sitzt der Verdächtige in sogenannter Vorbereitungshaft. Laut Behörden haben sich die Hinweise verdichtet, dass der Mann zu Anschlägen bereit gewesen sei und eine Radikalisierung erfolgt ist. Den Angaben zufolge stammt er aus Zentralasien. Die Nationalität wurde nicht genannt. Wie angekündigt, hat US-Präsident Trump eine Milliardenklage gegen die BBC eingereicht. Er wirft dem Sender Verleumdung vor und fordert 10 Milliarden US-Dollar. In einer Dokumentation hatte die BBC Teile einer Trump-Rede aneinander geschnitten. So konnte der Eindruck entstehen, Trump habe direkt zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 aufgerufen. Die Rundfunkanstalt hatte Fehler eingeräumt. Senderchef Davy trat zurück. Gegen die Klage will sich die BBC nun wehren. Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern haben sich auch in diesem Jahr nicht verringert. Das zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamtes. Demnach verdienten Männer durchschnittlich rund 27 Euro brutto pro Stunde, Frauen hingegen knapp 23 Euro. Das sind 16% weniger. Auch wenn man Unterschiede wie Teilzeitquoten herausrechnet und sich auf vergleichbare Tätigkeiten beschränkt, verdienten Frauen im Schnitt 6% weniger als Männer. 9 Jahre hat es gedauert und es wurde viel teurer als geplant. Jetzt aber ist die Bonner Beethovenhalle fertig saniert und das wird 6 Tage lang gefeiert. Bundespräsident Steinmeier würdigte die in den 50er Jahren erbaute Halle am Abend als Teil deutscher Demokratiegeschichte. Ziele der Sanierung waren eine verbesserte Akustik, moderne Klimatisierung und flexiblere Nutzungsmöglichkeiten. Die Kosten lagen am Ende bei mehr als 220 Millionen Euro.
By a Lady von einer Dame. Unter diesem Pseudonym veröffentlichte sie zunächst, wohl nicht ahnend, dass ihr tatsächlicher Name auch 2 Jahrhunderte später Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt begeistert. Jane Austen. steht für Klassiker der englischen Literatur, für Hoffnung auf romantische Liebe in Zeiten reiner Vernunft sehen. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts revolutionär, als Frauen viele Pflichten, aber wenig Rechte hatten. Aber auch für Geschichten, die in schweren Zeiten Mut machen können und eine kleine Flucht aus der Realität ermöglichen, wie der Austen-Bewunderer Winston Churchill einst sagte. An ihrem heutigen 250. Geburtstag zeigt Mareike Aden, welche Faszination nach wie vor von Jane Austen ausgeht.
Sie wollen eintauchen in die Welt von Jane Austen und ein paar Tanzschritte wagen. Wie damals Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Tanzbällen. Zu Ehren der englischen Schriftstellerin finden jetzt überall im Land Bälle statt. Und die Plätze und damit die Tanzkarten sind heiß begehrt. Auch hier in Guildford bei London fühlen sie sich Austen ganz nah. Sie hat wunderbare Frauencharaktere geschaffen, zu einer Zeit, als die Gesellschaft ihnen Grenzen auferlegt hat. Und manches lässt sich auf heute übertragen. Bei ihr dreht sich alles ums Herz und das Menschsein. Darum, wie du lebst, wie du deine Freunde findest, wem du vertraust und wem nicht. Die Art und Weise, wie wir uns verlieben und das zum Ausdruck bringen, hat sich nicht verändert, auch wenn die Kleidung anders ist. Die Gefühle sind die gleichen. Stolz und Vorurteil und Sinn und Sinnlichkeit. Im Londoner Buchladen von Sarah Maxwell steht ein Ehrentisch zum 250. Geburtstag von Jane Austen samt Dating-Ratgeber im Austen-Stil. Jane ist es gelungen, das vermeintlich Banale einzufangen. Sie war eine exzellente Beobachterin von Beziehungen und ihren Dynamiken. Und darin war sie die Erste. Sie hat eine Art Blaupause geschaffen für alle Romantik-Stories. Ihr Laden im Stadtteil Notting Hill ist auf romantische und erotische Literatur spezialisiert. Im Vergleich zu den meisten Werken hier geht es bei Austen eher zahm zu. Das ist eine ganz andere Art von Romantik bei Jane Austen. Heute geht einfach alles so schnell. In Stolz und Vorurteil, verfilmt mit Keira Knightley, kommen Mr. Darcy und Elizabeth Bennet trotz aller Widrigkeiten zusammen.
Ein schöner Tanz.
In der Tat, sehr anregend.
Nur eine von unzähligen Verfilmungen. Und auch die Netflix-Serie Bridgerton spielt mit Austen-Motiven und ihrer Zeit. Doch in Jane Austens Werk verbirgt sich noch mehr als Romantik und Tanz. Sie schreibt über vieles, das uns auch heute umtreibt. Macht, Geld, Klassendenken, die Ungleichheit der Geschlechter. All das spielt bis heute eine Rolle. Beim Geburtstagsball in Guildford zeigt sich ein jahrhundertealtes Muster. Die einen tanzen, andere tratschen und manche gucken lieber nur zu. Aber Jane Austen schätzen sie alle. In meiner Schule, das war eine nur für Jungs, haben wir Jane Austen nicht gelesen, sondern nur männliche Autoren. Es war gut, sie später im Leben zu entdecken. Und nach all der Bewegung werden die meisten zu Hause erstmal die Beine hochlegen. Womöglich mit einem Jane Austen-Roman.
Ja, und ob das Wetter zum Klassikerschmökern einlädt oder nicht, das verrät uns jetzt Claudia Kleinert.
Ja, also Klassiker lesen kann man bei jedem Wetter, sollte man auch tun. Und die nächsten Tage, ja, es wird zwar immer mal wieder sonnige Abschnitte geben, aber ganz schön frisch sein draußen. Das heißt, zu uns kommt in den nächsten Tagen mehr und mehr Tiefdruckeinfluss, und zwar aus Nordwesten. Betrifft dann auch meistens nur den Westen und Nordwesten Deutschlands. Mit diesem Tief aber kommt dann vorübergehend noch mal etwas wärmere Luft zu uns. Und das bedeutet vor allem nach Westen, Südwesten hin und auf der Nordseite der Mittelgebirge Temperaturen von 13 bis sogar 15 Grad. Also Temperaturen sind im Moment zumindest tagsüber recht hoch. Sie sehen, in Berlin geht es jetzt erstmal auf die 5 Grad, dann rauf auf 10 Grad, dann allerdings langsamer Temperaturrückgang. Selbst Richtung Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage liegen wir dann aber noch so bei 2, 3 Grad. Also es werden wohl eher grüne Weihnachten, wobei das ist noch eine Woche, da gucken wir lieber die nächsten Tage nochmal drauf. Jetzt in der Nacht wird sich wieder Nebel ausbreiten, auch Hochnebel. Über der Mitte war war es ja heute meist sonnig. Da ist es dann erstmal sternklar, bevor sich die Wolken wieder verdichten. Und von Nordwesten her breiten sich eben Wolken eines Tiefdruckgebietes aus. Die haben so ein bisschen Regen dabei. Morgen in Bayern, die Donau entlang zum Beispiel, erstmal dichter Nebel im Laufe des Tages. Aber wird es dort auflockern. Die Sonne scheint häufiger rüber bis in Richtung Brandenburg und Sachsen. Und dieses Tief, das da reinkommt, das hat so ein bisschen Sprüh- oder Nieselregen dabei. Die Temperaturen liegen morgen früh bei minus 1 bis plus 6 Grad, 8 Grad auf Helgoland. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen im Dauergau meist nur so 2, 3 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 10 Grad, Nordrand der Eifel und Breisgau 12, 13 Grad. Und die nächsten Tage bringen dann etwas dichtere Wolken aus Nordwesten. Donnerstag über der Mitte und im Süden häufig sonnig. Auch am Freitag öfter Sonnenschein und dann im Südwesten richtig warm.
Claudia, vielen Dank für diese milden Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Dokumentation Die hippen Missionare über eine sogenannte charismatische Erneuerungsbewegung.
Ja, die mit modern präsentierten christlichen Inhalten gezielt junge Menschen anspricht.
Wir sagen Tschüss für heute, sehen uns morgen Abend wieder.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.